free audio post-production by Alphonic.com.
Money on Her Mind, der DK Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK Finanzpodcast rund um Geld- und Karrierethemen. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele betrifft, aber über das trotzdem nur ganz wenige von uns wirklich offen reden, nämlich darüber, warum wir eigentlich unsere Geldanlegenheiten so gerne auf die lange Bank schieben. Welche typischen Ausreden hören wir immer wieder und haben wir vielleicht auch schon selbst benutzt? Und vor allem, wie lassen sie sich entkräften? Bei mir ist deshalb auch heute wieder meine Kollegin, DK-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
Hallo Tanja, auf diesen Podcast und dieses Gespräch befreue ich mich ganz besonders. Das Thema ist spannend und zwar deshalb, weil wir alle, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, schon mal diese Ausreden benutzt haben und ich höre sie so oft, gerade eben auch von Frauen.
Dann bin ich auf jeden Fall schon neugierig auf deine Geschichten. Wir haben die 10 häufigsten Ausreden für dich vorbereitet und sind gespannt, wie du sie entkräften wirst. Fangen wir direkt mal ganz vorne an, die ist super beliebt. Viele Menschen sagen, dass sie einfach keine Zeit haben, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen. Aber was würdest du denen denn sagen? Ist Geldanlage wirklich so ein aufwendiges Thema?
Also ich habe ja auch für viele Dinge keine Zeit. Nicht, weil ich keine Zeit habe, sondern weil es mir nicht wichtig ist. Also es ist immer eine Frage der Priorität. Wir verbringen inzwischen ja Stunden mit Social Media, mit Streaming, mit Freunden zum Glück, auch mit der Familie, mit Büchern, mit Fernsehen, mit allem Möglichen. Nur für die eigenen Finanzen haben wir nicht mal eine halbe Stunde Zeit. Also da muss man sich echt nochmal bewusst machen, so eine erste Bestandsaufnahme, was habe ich? Das dauert keine Ewigkeit. Und langfristig spart sogar richtig viel Zeit, wenn ich mir einmal eine clevere Anlagestrategie überlegt habe.
Stimmt, und es gibt ja glücklicherweise auch diverseste Lösungen für die kleinen Faultiere unter uns. Ich gehöre da beispielsweise auch dazu. Und ich bin jetzt natürlich noch ein bisschen neugierig. Wie sieht das bei dir so aus? Beschäftigst du dich immer gerne mit Finanzen oder hattest du auch schon mal so die ein oder andere Ausrede?
Ich habe eine Zeit lang richtig viel Zeit für mein Geld, für dieses Thema Geldanlagen aufgewendet. Das war so Ende der Studienzeiten, Anfang der Promotionszeiten. Da hatte ich auch zeitlich große Flexibilität. Und das waren auch die Hochzeiten von der neuen Markteuphorie, Ende der 90er Jahre. Und da habe ich praktisch jeden Tag in mein Depot reingeschaut. Ich habe mir jeden Tag überlegt, ob ich neue Titel reinkaufen soll. Und die Kurse gingen ja auch nur nach oben. Das war so super. Und was zeichnet man dann wieder? Weil beim Zeichnen konnte man ja so viel. Die Kursgewinne verzeichnen dann wieder und das war alles so super. Ja, und dann kam ja irgendwann die Ernüchterung im Jahr 2000 und als ich dann gemerkt habe, dass es nur noch runtergeht, da habe ich dann wirklich eine Zeit lang gar nicht mehr reingeschaut, mich gar nicht mehr gekümmert, einfach alles liegen lassen. Irgendwann habe ich mich dann doch wieder aufgerafft, habe mich zum Glück dann auch von vielen Verlusttiteln getrennt. Im Nachhinein, die sind nie wieder ins Laufen gekommen. Hab dann auch mit all den Erfahrungen beschlossen, so viel Zeit will ich nicht mehr damit verbringen und habe dann nur noch ganz wenige Einzeltitel im Depot gelassen und dann beschlossen, es geht bequemer mit Fonds, es geht bequemer mit Fondssparplänen und habe mich dann wirklich auch fast nicht mehr drum gekümmert, immer nur, wenn ein bisschen Geld mal da war, dann wieder neu investiert, aber auch eben mit dem Gefühl, naja, jetzt ist da, was von selbst geht. Die paar Einzeltitel, die habe ich jetzt auch nicht mehr. Die habe ich irgendwann mal verkauft, als wir uns Wohneigentum zugelegt haben. Und der Einzeltitelzeit weine ich persönlich keine Träne mehr nach, weil sie mich so viel Zeit gekostet hat. Um meine Einzeltitelauswahl kümmern sich jetzt einfach die Fondsmanager, die sind die Profis dafür. Dann habe ich mal eine Zeit lang überlegt, ob ich meine Deutschland- und Europa-Fonds aus dem Depot rauswerfen soll. Weil in der Zeit der Globalisierung, es war ganz klar, globale Fonds, die laufen viel besser, die sind viel sinnvoller. Das habe ich nicht gemacht, auch mal wieder aus Zeitmangel. Und jetzt heutzutage mit der neuen US-Politik, US-Handelspolitik, jetzt laufen ja Europa und Deutschland gerade wieder viel besser. Also das heißt, da bin ich auch froh, dass ich die jetzt weiterhin drin habe. Also dass ich auch da wieder so eine Art Streuung drin habe mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und am Ende darf man wirklich nie vergessen, wenn mal wieder versehentlich zu viel Geld auf dem Girokonto liegt, mehr als meine Liquiditätsreserve, die berühmten 3 Monatsgehälter, die da drauf sollen, dann habe ich zum einen diese monatlichen Sparpläne, wo was weggeht und manchmal eben auch, wenn ich merke, so 1.000, 2.000 Euro sind dann zu viel da, die da mache ich dann natürlich auch mal eine Einmalanlage. Aber am Ende, der Sparplan, diese langfristige Geldanlage, spart mir auch noch Zeit.
Ein weiteres Argument, das häufig von Menschen genannt wird, ich hatte diese Phase durchaus auch während des Studiums, ist, ich habe am Monatsende einfach nichts übrig. Also viele können sich vielleicht auch noch an diese Ausbildungszeit erinnern, wenn man sich von Monat zu Monat hangelt und irgendwie ja nicht so viel drin ist, wenn man die ganzen Fixkosten erstmal bezahlt hat. Wie soll denn Investieren dann überhaupt möglich sein?
Ich weiß sehr wohl, dass es Menschen gibt oder auch Lebensphasen, wo man wirklich kein Geld übrig hat. Da hast du recht, Tanja, und da geht's auch wirklich nicht, weil man sogar froh sein kann, dass man überlebt oder man muss einen Kredit aufnehmen sogar, um ein Studium zu finanzieren. Das ist alles ganz klar, einerseits. Andererseits ist es schon auch eine Frage der Planung oder des Vorgehens. Der einfache Trick ist ja, ich schaue, dass wenn das Geld, das monatliche Geld aufs Konto kommt, dass man da gleich was beiseite nimmt und legt, damit man so sein Vermögen aufbaut. Das andere ist auch immer wieder neu zu überlegen, wofür gebe ich mein Geld aus, wo kann ich was sparen, dass damit was übrig bleibt. Und wir dürfen nie vergessen, wenn ich anfange mit Geld anlegen, dann muss ich ja nicht gleich Tausende von Euro investieren, sondern ich kann ja mit ganz kleinen regelmäßigen Beträgen schon anfangen, einen Sparplan zu starten. Das gibt dann natürlich nicht das Millionenvermögen, aber es gibt schon mal eine Rücklage. Und da empfehle ich wirklich, also zuerst mal klein anfangen und dann überlegen, ob es mehr wird. Ich empfehle auch, das Geld am Monatsanfang oder wenn das Geld aufs Konto kommt, abbuchen zu lassen. Und am Monatsende ist ja immer das Geld aus, das wissen wir dann auch. Also da hilft dann dieser Trick. Und es gibt übrigens auch Anbieter, die haben so interessante Angebote wie ein Abräumsparen, wo man am Ende des Monats sogar automatisch die Überschüsse, die kommen dann weg vom Girokonto, also man definiert, was muss unbedingt draufbleiben, dass ich meine Liquiditätsreserve da habe, aber dass das, was übrig ist, automatisch wegkommt. Das heißt, wenn ich dann vorhin gesagt habe, Einmalanlagen mache ich, wenn ein bisschen zu viel übrig bleibt, sogar das kann man automatisieren lassen. Also hat man gut eingerichtet, keinen großen Aufwand dann.
Genau, oder auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel Beträge, die man ausgibt, aufgerundet werden und das dann ins Portfolio investiert.
Oh ja, stimmt.
Also da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten, auch mit kleinem Geld noch ein bisschen was zusätzlich für die Altersvorsorge zu machen. Du hast gerade schon die aktuelle US-Handelspolitik angesprochen. Ich glaube, da sind wir direkt bei der dritten Ausrede, die viele Menschen nutzen, denn sie haben Angst davor, gerade jetzt auch in so etwas unsicheren Zeiten zu investieren. Wir haben ja im Podcast zuletzt erst wieder drüber gesprochen, was so an den Märkten und in der Politik alles an Turbulenzen vonstatten geht aktuell. Aber ist es denn wirklich klug, da auf den perfekten Moment zu warten? Und gibt es den überhaupt?
Was für eine wunderschöne Ausrede, Tanja. Oder mit diesem, es ist gerade so unsicher, ich warte mal ab. Diesen Spruch, den kenne ich seit fast 25 Jahren. Nämlich so lange, wie ich jetzt bei der Deka arbeite, mit diesem Thema mich befasse. Das Leben ist immer unsicher und die Märkte sind immer unsicher. Ja, ich muss zugeben, du hast es ja angesprochen, zurzeit ist es schon wahrscheinlich ein großer Umbruch, dass sich die USA ein anderes Modell überlegen, welche Funktion sie in der Weltwirtschaft und in der Weltpolitik haben wollen. Aber auch da gilt, unsicher ist es immer. Und wenn ich nicht jetzt anfange, dann fange ich nie an. Und die besten Gelegenheiten sind eigentlich wirklich die Krisenzeiten, weil in denen sind ja die Kurse niedrig und dann kann man günstig einsteigen. Und dieser Durchschnittskosteneffekt, also wenn man regelmäßig reingeht in den Markt, der wirkt doch ganz besonders dann richtig gut, wenn Märkte dann nach einem Rückgang, nach einer Korrektur, nach einer Krise wieder so richtig schön nach oben gehen. Also wieder Lieblingsthema Sparplan.
Okay, dann kommen wir als nächstes zu einem Thema, das vor allem uns Frauen, glaube ich, häufig betrifft, nämlich, dass wir sagen, ja, mein Partner, der kümmert sich doch um alles Finanzielle, ich beschäftige mich mit anderen wichtigen Themen und warum ist das überhaupt problematisch?
Klassische Familienaufteilung, der Mann kümmert sich ums Geld verdienen und das Geld anlegen und die Frau kümmert sich um die Freunde und die Kinder und um die Erziehung. Ja, Rollenteilung, Arbeitsteilung ist eigentlich was Gutes, da schwärmen ja auch wir Volkswirtinnen und Volkswirte davon. Aber in dem Fall geht's drum, erstens mal eigene Unabhängigkeit bewahren. Also liebe Zuhörerinnen, auch liebe Zuhörer, achtet darauf, dass ihr euch um eure Finanzen zuerst mal in der Verantwortung selbst kümmert. Weil es kann so schnell gehen, dass dem Partner was zustößt, er deshalb dann nicht mehr da ist. Dass der Partner vielleicht auch sich überlegt, dass er sich trennen möchte, dann ist er nicht mehr da. Also diese Dinge wenn der Partner plötzlich ausfällt als Finanzberater und finanzieller Verantwortlicher. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn euer Partner sich um das Geld kümmert, dann kümmert er sich so, dass es für ihn passt, aber nicht für euch. Und es geht ja darum, meine Geldanlage muss zu mir passen und das kann auch nur ich entscheiden. Also da muss schon allein diese Motivation drin sein, dass eure eigenen Bedürfnisse nur dann erfüllt sind, wenn ihr euch um euer Geld kümmert. Also gesunder Egoismus ist da das Stichwort. Kümmert euch um euch, das ist Selbstfürsorge und das ist, es passt zu mir und ich kümmere mich drum und das ist mein persönliches Ding. Ich kämme mir ja auch selbst meine Haare, das macht auch nicht mein Mann.
Wenn wir über Partnerschaft reden, dann müssen wir, glaube ich, auch direkt über die nächste Ausrede beziehungsweise über die Familie sprechen. Das ist ja eigentlich total löblich, dass viele Eltern sich für ihre Kinder aufopfern. Aber wenn die Bedürfnisse der Kinder immer im Vordergrund stehen, dann kann die eigene Vorsorge auch so ein bisschen ja ins Vergessen geraten oder weniger wichtig erscheinen. Vielleicht legt man dann auch eher ein Depot für die Kinder an, für später, für den Führerschein, fürs Studium, was auch immer. Was würdest du denn dazu sagen? Ist das aus finanzieller Sicht eine gute Idee, sich zuerst um die Anlage fürs Kind zu kümmern, statt um die eigene?
Also Tanja, wenn du sagst, ob es eine gute Idee ist, sich um die Kinder zu kümmern, dann würde ich sagen, ja. Aber du hast ja das Stichwort zuerst genannt. Und zuerst ist es wirklich wichtiger, dass wir uns für uns selbst, dass wir uns um uns selbst kümmern, also um unsere Finanzen. Im zweiten Schritt dann sehr gerne auch für die Kinder. Und es geht ja immer darum, man kann das eine tun und muss das andere nicht lassen. Aber die Kinder werden groß, die machen irgendwann Ausbildung, können dann selbst Geld verdienen. Das ist dann deren Verantwortung. Aber wenn wir dann mal älter sind und nicht mehr arbeiten gehen können, dann brauchen wir das Geld. Also zuallererst mal für mich Geld anlegen und dann gerne, auch wenn was übrig ist, auch für die Kinder machen. Das ist ja auch dann oft ein egoistischer Beweggrund, nämlich wenn das Kind dann mal in der Schule irgendwelche Reisen macht oder einen Führerschein macht, dass dann auch genug Geld da ist, dass für das Kind das dann gemacht werden kann. Das eine tun, das andere nicht lassen.
Genau, und da gibt es ja noch weitere wichtige Aspekte. Also zum Beispiel, wenn ich später im Alter Unterstützung brauche und nicht dafür vorgesorgt habe, dann sind ja die Kinder auch diejenigen, die dann einspringen müssen. Und ich glaube auch ganz wichtig ist so diese Vorbildfunktion. Ihr macht das ja auch, dass ihr mit eurer Tochter über Investieren und Geldanlage sprecht. Ich glaube, wenn ich sehe, meine Eltern kümmern sich, haben das alles im Griff, dann ist es für mich auch einfach viel selbstverständlicher.
Du hast recht und auch wir als Eltern müssen unseren Kindern ja beibringen, dass zuerst mal die Selbstfürsorge für uns wichtig ist, dass wir überhaupt was finanziell machen. Auch in dem Zusammenhang ist es dann wichtig, wenn man Kinder hat, dass man da ein gutes Vorbild ist. Da hast du recht.
Und bleiben wir vielleicht bei den Kindern. Wobei, ich glaube, das ist ein Vorurteil, dass das nur die jungen Menschen sagen, dass das nur die jungen Menschen sind, die sagen, Jolo, ich will jetzt mein Leben genießen. Ich möchte mich noch nicht um später kümmern. Ich habe noch so viele andere Dinge vor. Ich nehme mich da selbst nicht aus. Also in meinen 20ern während des Studiums habe ich mich auch nur von einer Reise und von einem Abenteuer zum nächsten gespart. Heute denke ich aber schon, ich hätte schon früher anfangen können. Also ich habe dann tatsächlich, glaube ich, erst im letzten Jahr meines Masterstudiums, als ich schon Vollzeit gearbeitet habe, angefangen, mich um meine Investments zu kümmern.
Und da höre ich und sehe ich dann unsere Tochter vor mir, die auch immer noch sagt, hier, you only live once und jetzt leben. Das ist in dem Augenblick total verständlich, weil das Geld ist dazu da, ausgegeben zu werden, lebe jetzt, wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber auch da darf man doch nie vergessen, manche Dinge, manche schönen Dinge kann man tun, die gar nicht so viel Geld kosten. Ja, genießt das Leben, aber seid doch mal kreativ mit dem, was man alles machen kann, was dann nicht so viel Geld kostet. Und das fängt an mit, ja, ich weiß, das ist wieder typisch schwäbisch, aber was mein Mann und ich schon immer total gerne gemacht haben, war Radfahren. Also wenn ich eine Reise mache mit dem Fahrrad beispielsweise, dann brauche ich da weniger Geld. Wenn ich gerne mal zu Hause koche und das als Gemeinschaftserlebnis zelebriere, dann kostet das weniger Geld, als wenn ich essen gehe, im Kleiderschrank alte Schätze ausbuddeln und die dann mal wieder nehmen, statt was Neues zu kaufen. Es gibt viele gute Ideen, die trotz schönem Leben dann Geld sparen. Und wenn es nur die eine Jeans im Monat ist oder das eine Mal weniger Kino gehen und man das Geld dann nimmt, um das dann wieder fürs eigene Vermögen anzulegen. Weil, wenn man jung ist und fängt an, Geld anzulegen, dann zählt ja auch der Zinseszinseffekt viel, viel länger, als wenn man erst mit 30, 40, 50 oder noch später anfängt mit dem Vermögensaufbau.
Da hast du auf jeden Fall recht. Also auch hier kommt es halt auf die Balance an. Ich glaube aber, was wir auf gar keinen Fall sagen wollen, dass es sich nicht lohnt, Geld für Erlebnisse, Erfahrungen, Abenteuer und auch Ausbildung auszugeben, wenn man jung ist, weil auch das ja unter Umständen Dinge sein können, die einen prägen und die einem den Einstieg in den Arbeitsmarkt irgendwann auch ein bisschen erleichtern.
Und liebe Tanja, ich als Volkswirtin sage da, wir brauchen ja auch privaten Konsum. Das ist ein wichtiger Faktor fürs Wirtschaftswachstum und für die Konjunktur. Also gerne auch Geld ausgeben, natürlich.
Genau, Win-Win. So, dann kommen wir direkt zur nächsten Ausrede. Manche Menschen haben ja Angst, dass sie ihr Geld, wenn es einmal investiert ist, nicht mehr flexibel zur Verfügung haben und sich da nicht festlegen wollen. Was würdest du denen raten?
Ja, es gibt manche Geldanlagen, bei denen ich wirklich festgelegt bin, wenn man so, es gibt sehr unflexible Finanzprodukte, ich nenne jetzt keine konkreten Beispiele dafür, oder auch ganz klar, wenn ich eine Versicherung abschließe, die eine ganz lange Laufzeit hat, das sind schon Geldanlagen, bei denen man sich festlegt. Da müssen wir uns immer überlegen, sind die sinnvoll, ja oder nein? Und natürlich gibt es Versicherungen, die sind wichtig, die muss man in seinem Leben haben, da ist man dann festgelegt. Aber es gibt so flexible Anlageformen, bei denen man jederzeit ans Geld drankommt, wenn man es braucht. Und die müsst ihr einfach dann nutzen für den Teil des Vermögens, des Geldanlegens, bei dem ihr sagt, da will ich finanziell flexibel bleiben. Und wir reden ja immer wieder über den berühmten Notgroschen, die Liquiditätsreserve. Die ist ja sowieso schon allein eine finanzielle Flexibilität. Die soll ja ungefähr so 3 Netto-Monatseinkommen betragen. Das Thema Versicherungen, zur Erinnerung, da binden wir uns langfristig. Das ist sinnvoll bei den Versicherungen, die man braucht. Also da muss man sich einfach gut beraten lassen oder gut informieren. Aber wenn man Geld anlegt in Aktien, in Renten, also in Wertpapiere allgemein, in Fonds, mit regelmäßigen Sparplänen. Das ist alles Geld, an das komme ich jederzeit dran. Ich komme sogar dann dran, wenn Kurse sinken. Also wenn ich dann Geld brauche, das geht ja nicht zurück auf Null. Das wird vielleicht ein bisschen weniger wert. Aber da kann ich jederzeit Geld entnehmen, wenn ich Geld brauche. Und diese flexiblen Geldanlagen, die liebe ich einfach. Genau deshalb, weil wir wollen uns ja ab und zu auch was Schönes gönnen von unserem Vermögen.
Und nur nochmal fürs Verständnis, wenn du Versicherung sagst, dann meinst du sowas wie Lebensversicherung? Ja. Und so Rentenzusatzversicherung.
Genau so. Ja, also die Lebensversicherung, die bildet ja Kapital, das ist ja Vermögensaufbau und so eine Rentenversicherung, wo man sagt, ich will von Anfang an auch zusätzlich für meine Altersvorsorge sparen. Dazu zählt auch betriebliche Altersvorsorge. Auch das ist ja gewissermaßen Sparen, wo man selbst auch Geld anlegt.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, man kann, wenn man jetzt einen ETF oder einen Fondssparplan hat, in seinem Depot auch jederzeit Geld entnehmen, wenn man das braucht, auch wenn es mal nach unten geht. Und das mit dem nach unten gehen, das ist ja auch so ein Punkt, der viele Leute vom Investieren vielleicht ein bisschen abschreckt. Wir hatten es gerade eben schon mit volatilen Phasen, wo es vielleicht ein bisschen stärker schwankt, auch mal ein bisschen nach unten geht. Wer schlechte Erfahrungen mit Geldanlagen gemacht hat, der wird oft skeptisch. Ist diese Angst berechtigt?
Da fällt mir Tanja mein Mann ein, der, wenn auch immer ihn jemand fragt, ob er auch ein bisschen Aktienanlagen hat, sagt, ich habe damals Ende der 90er Jahre Geld verloren mit ein paar Fonds, das passiert mir nie wieder und hält ja seither sich auch fern von Wertpapieranlagen. Das verstehe ich nicht, weil diese einmalige schlechte Erfahrung, wir machen ja immer wieder schlechte Erfahrungen im Leben und trotzdem versuchen wir es nochmal und trotzdem, also habe ich mal einen Mann kennengelernt, mit dem ich mich nicht so gut verstanden habe und mich getrennt, habe ich ja trotzdem wieder hoffentlich oft eine neue Partnerschaft gefunden. Bin ich als Kind beim Laufen lernen hingefallen, hat nicht funktioniert, dann bin ich doch trotzdem wieder aufgestanden und habe es wieder neu probiert. Und einmal eine schlechte Erfahrung machen, heißt ja nicht, es nicht mehr wieder zu probieren, sondern was draus zu lernen. Und habe ich damals, und das war in dem Fall so, irgendwelche exotischen Anlagen ausgesucht und vielleicht auch sehr stark konzentriert. Ich glaube, es war ein Japan-Fonds seinerzeit. Dann ist doch der Lerneffekt, okay, dann mache ich es anders. Und dann mache ich es wirklich sehr gerne breit gestreut, lerne nochmal draus, dass ich mich nicht so auf so todsichere Einzeltipps verlasse, sondern lieber in der breiten Streuung und eben auch nicht nur Aktien, gerade jetzt in dieser Zeit wieder. Zurzeit laufen Rentenanlagen viel besser, gerade sichere Rentenanlagen haben jetzt wieder Kursgewinne. Wenn ich von allem was habe, habe ich eine ganz gute Chance, insgesamt zu gewinnen. Und wenn ich nichts mache, wenn ich einmal was verloren habe, dann habe ich nur die Chance, nee, da muss ich sagen, das Risiko, dass ich im Alter zu wenig Geld habe. Und das will ich nicht.
Also du hast da noch ein bisschen Überzeugungsarbeit vor dir, Gabriele, zu Hause.
Und genau, das weiß ich aber nicht, ob ich da jemals erfolgreich sein werde.
Das passt vielleicht auch ganz gut zu unserer nächsten Ausrede, nämlich mir ist das alles einfach zu kompliziert. Manche Menschen, die fühlen sich ja von Finanzthemen einfach überfordert. Was sagst du dazu?
Das habe ich gerade eben wieder beim Gespräch mit Freunden gelernt, Tanja. Da denke ich so selten dran. Es fängt ja nicht damit an, mit welcher Geldanlage nehme ich, sondern es fängt schon damit an, dass ich mir überlegen muss, wo, bei welchem Institut lege ich an? Von wem lasse ich mich beraten? Von der Sparkasse, von der Bank, von einem freien Finanzberater? Das sind ganz, ganz viele Entscheidungen, die man treffen muss. Ganz, ganz viele Produkte, viele unterschiedliche Alternativen. Das ist alles kompliziert, aber auch da rate ich, redet ein bisschen mit Freunden, wer gute Erfahrungen gemacht hat. Macht es einfach mal, versucht es mal, geht mal zu einem Berater, redet mit denen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr versteht es gut und das sind auch Produkte, die sind plausibel, dann probiert es mal aus. Und die Zeiten werden ja auch für Selbstentscheiderinnen und Entscheider einfacher, weil man online dann Depot anlegen kann, weil man auch selbst mal mit ETFs einsteigen kann, mit breit gestreuten Aktienfonds, die eben passiv investieren. Wer das Geld nur auf dem Girokonto parkt, der verliert auf jeden Fall durch die Inflation. Das ist das wichtigste Argument, dran zu gehen. Und wenn einen das Thema überhaupt nicht interessiert, wenn man sich nicht groß damit beschäftigen möchte, dann sucht man sich eine gute Beraterin oder einen guten Berater und lässt sich gut beraten, macht es und hält dann auch an der Strategie fest, auch wenn es mal zwischendurch Rückgänge gibt bei den Kursen. Das wird es immer wieder geben. Aber wenn man ein Produkt hat oder Produkte hat, mit denen man teilhat am globalen Wachstum, dann schlägt man die Inflation und dann hat man eben auch diesen Vermögensaufbau, den man sich ja wünscht und den man braucht.
Und du hast ja schon das Stichwort für die nächste Ausrede genannt. Wenn man jetzt nicht gerade Selbstentscheiderin oder Selbstentscheider ist, dann möchte man ja vielleicht auch das Wissen von einem Bankberater oder einer Bankberaterin in Anspruch nehmen, hat aber unter Umständen das Vorurteil, dass sie nur Geld mit einem verdienen wollen. Wie kann man sich gut informieren, aber trotzdem da den Überblick behalten und sichergehen, dass man auch fair und gut beraten wird?
Also mit einer gewissen Skepsis und einer gewissen kritischen Distanz an das Thema ranzugehen, ist wirklich vernünftig. Gerade wenn man sich so zum ersten Mal beraten lässt, zum einen dann aufmerksam zuhören, kritisch nachfragen und auf das Bauchgefühl hören. Das ist ganz wichtig. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass es sinnvoll ist, dass man sagt, wenn man damit anfängt, dass man sich von zwei unterschiedlichen Institutionen oder Menschen mal beraten lässt und sich anhört, was die sagen. Ich persönlich muss ganz privat jetzt sagen, ich vertraue weiterhin da sehr stark auf Hausbanken vor Ort, weil ich weiß, das sind auch Menschen und Institutionen, die können ganz viel verlieren, wenn sie was falsch machen und wo ich weiß, die sind eben auch in 10 und 20 und 50 Jahren noch da, was immer so ein bisschen gefährlich ist mit Einzelberatern oder mit Menschen, die einem so privat ein paar Tipps geben. Wer weiß, ob die dann noch da sind, wenn der große Ärger da ist, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Wichtig ist natürlich schon auch, sich vorher schlau zu machen, aber da hört ihr ja zum Glück unseren Podcast. Das heißt, ihr habt schon viel Grundwissen und könnt dann auch mal kritische Fragen stellen. Und es gibt noch einen kritischen Punkt, nämlich fragt immer mal wieder, was ihr für eine Rendite erwarten könnt. Wenn euch jemand mehr als 6%, deutlich mehr als 6% recht sichere Rendite verspricht, dann wisst ihr schon, da muss was faul dran sein und da muss ein großes Risiko drin stecken. Also da seid bitte skeptisch, höchstens ihr wollt unbedingt viel Risiko und Zocken machen. Und denkt auch dran, Versicherungen sind zur Absicherung von Lebensrisiken da und nicht für den langfristigen Vermögensaufbau. Für langfristigen Vermögensaufbau sind im Normalfall wirklich breit gestreute Wertpapiere viel besser geeignet.
Ja, vielen lieben Dank, Gabriele. Damit haben wir tatsächlich schon unser letztes Vorurteil besprochen. Und ich würde sagen, wir haben einige typische Ausreden gehört und vor allem, warum sie uns eigentlich nicht weiterbringen und wir einfach unseren inneren Schweinehund überwinden sollten und uns auch mit Themen, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick weniger angenehm erscheinen, beschäftigen sollten. Denn die gute Nachricht ist, Finanzplanung muss weder kompliziert noch zeitaufwendig sein und schon kleine Schritte reichen, um da langfristig ein bisschen mehr finanzielle Sicherheit aufzubauen. Also hört auf, euch selbst Ausreden zu erzählen und fangt am besten gleich an.
Und jeder kann seine Finanzen selbst in die Hand nehmen. Das ist auf jeden Fall wahr. Und der Spruch lautet immer, auch in Krisenzeiten, es gibt nie einen besseren Zeitpunkt als jetzt. Also fangt jetzt an und denkt nicht, die Zeiten werden sicherer, das werden sie nie tun.
Ja, vielen lieben Dank, Gabriele. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerin fürs Reinhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne, empfehlt uns weiter und startet vor allem heute noch mit eurer Finanzplanung. Vielen Dank fürs Reinhören und bis bald.
Bis bald.
Free audio post-production by Alphonic.com.